Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode sprechen Arne Wielander und ich über den ZDF-Film Sie sagt, er sagt. Regie hat Matti Geschonek geführt, das Drehbuch verfasste ein Autor, den Arne Wielander sehr schätzt und verfolgt, nämlich Ferdinand von Schirach. Bevor Arne uns ein wenig was vom Inhalt dieses Films erzählt, einem Gerichtsfilm, in dem eine Frau ihren Ex-Geliebten Vergewaltigung vorwirft und ihn deshalb anklagt. Ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, bevor du zur Handlung übergehst. Dies ist ein Film, von dem ich doch gedacht habe, den würde ich im Grunde genommen lieber lesen oder hören als sehen, weil ich finde, dass die Filmemacher doch sich nicht haben ganz davon freimachen können, sehr suggestiv zu arbeiten, vor allen Dingen in der Kameraaufführung, in der Kameraführung. Also es gibt manche Perspektiven auf den Staatsanwalt als auf die Verteidigerin, die so ein bisschen tendenziös wirken. Ich frage mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in der Filmsprache da einen besonderen Begriff für gibt, für diese Art von Zoom, so ein ganz langsamer Zoom auf eine Zeugin, die erklären will, warum die Klägerin denn eine Drama-Queen sei. Und da denkt natürlich alles, ja, Drama Queen, die hat sich die ganze Sache also ausgedacht. Und dann gibt es diesen ganz langsamen Zoom auf die Zeugin. Und das sind eigentlich Stilmittel, die vor allem nur dann gebracht werden, wenn man dem Zuschauer sagt, hey, jetzt hört mal zu, jetzt kommt etwas, worauf ihr euch konzentrieren müsst. Das ist sehr, sehr wichtig. Achtet genau darauf, was sie jetzt sagt. Das gibt es eigentlich in Spielfilmsprache. Und genau deshalb habe ich halt gedacht, irgendwie, ja, das ist eher eine Sache, die ich lieber neutral lesen würde, um mir dann selber ein eigenes Kamerabild davon zu machen. Das ist das eine. Dann auch, was ein bisschen amerikanisch wirkt, das sind die Beweise, die so aus dem Hut gezogen werden. Also es wird irgendwie in aller möglicher Schnellmanier auf einmal irgendetwas präsentiert, was dann die ganze Sache auf ein neues Podest hebt und was dann alles durch die Gegend wirft. Am Ende gibt es dann sogar nochmal ein ganz neues Beweisstück. Das wirkt doch alles sehr amerikanisch. Und ich frage mich ja auch, Arne, ist es denn in deutschen Gerichtsprozessen nicht genauso wie, vielleicht auch amerikanischen, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ist es denn irgendwie in deutschen Gerichtsprozessen denn nicht so, dass vorher Staatsanwalt als auch Verteidigerin zur Beweisaufnahme alles vorher vorlegen müssen, was im Gerichtssaal präsentiert werden wird, eben damit es nicht diese, hey, jetzt zauber ich euch mal eben, was Gerichtsmomente gibt.
Ja, das ist natürlich so nach der Strafprozessordnung. Aber es wird ja hier auch erklärt. Also es wird eine Aussage am Ende eingebracht, die möglicherweise alles ändert und der Prozess muss fortgeführt werden, muss verlängert werden und wir erfahren es aber nicht. Aber der Reihe nach. Es handelt sich um einen Vergewaltigungsprozess. Eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin, Katharina Schlüter, gespielt von Ina Weiße, beschuldigt ihren Liebhaber, mit dem sie 4 Jahre zusammen war, gespielt von Christian Tiede, gespielt von Gotthard Giese, der Vergewaltigung. Beide haben eine geheime Affäre gehabt, beide waren verheiratet. Nach 4 Jahren haben sie sich getrennt, nach Darstellung von Ina Weiße im Einvernehmen. Er schweigt während fast des gesamten Prozesses bis zum Schlusswort und spricht erst dann. Wir hören also lange Zeit die Darstellung von Ina Weiße, von einer Freundin, von einem Taxifahrer, von einer Polizistin und von einer Gutachterin, einer Psychologin. Die Anwälte werden gespielt von Henriette Confurius auf Seiten des Angeklagten und von Matthias Brandt als Rechtsanwalt. Aufgepasst, Nomen est Omen. Biegler auf Seiten der Anklägerin. Und Johanna Gastorf spielt die Vorsitzende Richterin. Ina Weiße schildert es so, dass sie, nachdem sie sich ein letztes Mal im Hotel getroffen haben, auseinandergehen, noch 2 Stunden telefoniert haben aus ihren Autos und gemeinsam beschlossen haben, dass sie diese Lüge nicht mehr leben können, da beide verheiratet sind und ein geheimes Leben geführt haben. Sie ein Leben in der Öffentlichkeit. Sie haben sich übrigens kennengelernt bei einer Fernsehsendung, da sie ihn befragt hat. Er ist der Vorsitzende eines Industrieunternehmens und als solchen hat sie ihn befragt und er hat sie später zum Abendessen eingeladen, eine Einladung, die sie in der Regel gar nicht annimmt. Weil sie natürlich neutral bleiben muss, Autorität wahren muss und sich nicht einlassen darf auf Gespräche mit Leuten, die sie befragt oder mit denen sie noch anderweitig oder beruflich zu tun haben kann. Nun hat sie sich darauf eingelassen, beide haben sich verliebt, beide bezeichnen den anderen als die Liebe ihres Lebens. Nach Darstellung von Ina Weiße haben sie aber beide beschlossen, dass sie so nicht mehr weitermachen können, weil sie diese Heimlichkeit nicht durchhalten konnten. Ob es einen Verdacht gab bei der Ehefrau des einen und dem Ehemann der anderen, das geht aus ihrer Aussage nicht hervor. Wir erfahren also bis zum Ende fast nichts über die Ehepartner und erfahren aber von beiden leicht unterschiedliche Versionen des Hergangs, als sie sich dann nach 2 Jahren, nach Beendigung der Affäre wieder, oder ich glaube nach einem Jahr, nach Beendigung der Affäre wiedergesehen haben in Berlin, zufällig auf der Straße. Er hat eine Wohnung in Berlin, sie macht die Sendung dort und beide sind dann in seine Wohnung gegangen und das waren die entscheidenden Momente, vielleicht den Zeitraum von schätzungsweise 2 Stunden und da gehen die Darstellungen auseinander.
Ja, das ist, ich hätte das es ja ganz gut gefunden, ich hätte es ja ehrlich gesagt ganz gut gefunden, also ich finde die Tatsache, dass die Frau einen Mann verteidigt und der Staatsanwalt, der Mann, die Klägerin unterstützt. Ich hätte das Gedankenspiel ja gut gefunden, wenn das nicht so ausbalanciert nach Geschlechtern gewesen wäre, sondern wenn tatsächlich ein Mann einen Mann verteidigt hätte und eine Frau, eine Staatsanwältin, die Klägerin unterstützt hätte. Und natürlich kann man sagen, hey, da spielt das Geschlecht dann auf einmal eine Rolle und natürlich will man dann irgendwie für seinen Buddy das Beste rausholen. Aber ich finde, das ist sozusagen ein Vorurteil, das man da hätte aushalten können. Also ich finde, der Versuch, das so wagenmäßig auszubalancieren, dass man halt einen Mann mit einer Frau und umgekehrt zusammenarbeiten lässt, fast ein bisschen schade. Und in dem Kontext würde mich auch mal interessieren, wie ist das denn eigentlich am Ende? Ich werde jetzt ein kleines bisschen spoilern. Wer also den Film noch gucken will, hört jetzt besser weg oder schaltet, auch wenn wir unsere Hörer jetzt nicht vertreiben wollen, vielleicht dann doch besser aus. Am Ende wird ja nochmal ein ganz neues Beweisstück nochmal gebracht. Und da frage ich mich natürlich im Kontext, gerade weil ja die Verteidigerin davon so überrascht ist, ist es eigentlich ratsam, immer seinem Verteidiger oder Verteidigerin die Wahrheit zu sagen oder kann es taktisch manchmal klüger sein, die Wahrheit für sich zu behalten. Weil es wird in Filmen ja immer, sei es amerikanische Filme oder deutsche Filme, immer sehr, sehr eindeutig so gezeigt, dass es sehr wohl passieren kann, dass man als Verteidiger nicht die volle Wahrheit wusste und dann erst recht erzürnt ist. Ich frage mich, was da eigentlich so vor Gericht von Vorteil ist.
Naja, ist ja wahrscheinlich keine Frage des Vorteils, sondern eine Frage, ob der Angeklagte seinem Anwalt oder der Anwältin vollkommen vertraut und ob er sich selbst auch die Wahrheit sagt, ob er nicht das, was er erzählt, vollkommen glaubt, ne? Also möglicherweise eine Lüge glaubt oder ob er aus taktischen Gründen das nicht sagt. Es ist aber oft so, das sieht man in Gerichtsfilmen, in vielen Kriminalfilmen, dass der Anwalt das gar nicht wissen will, also entweder es nicht wissen will oder andererseits zwar Zweifel hat, aber sagt, es geht doch hier darum, dass jemand vor Gericht vertreten wird, jeder hat das Recht, vertreten zu werden. Also selbst wenn er davon überzeugt ist, dass jemand schuldig ist oder dass es begründete Zweifel an der Unschuld eines Mandanten gibt, dass er dennoch es verdient oder das Recht darauf hat, ein Mandat zu bekommen. Und hier glaube ich, dass die Anwältin Henriette Confurius das gar nicht unbedingt wissen will, wie es sich verhält. Dass der Anwalt Matthias Brandt auch nicht unbedingt wissen will, wie es sich verhält. Beide haben, Achtung, Narrative, die schlüssig erklären, warum die Aussagen ihrer Mandanten glaubhaft sind, weshalb sie sich nur so weshalb es nur so gewesen sein kann oder weshalb es eine große Plausibilität hat. Und die fragen dann jeweils, ja, wie könnte es denn anders gewesen sein? Was wäre denn der Grund dafür gewesen? Vor allem Matthias Brandt macht das sehr überzeugend. Henriette Confurius entwirft ein Szenario, in dem eine gewisse Perfidie unterstellt wird.
Naja, und nicht nur das, es wird ja auch ein großer Fokus auf ihre Persönlichkeit gelegt, was ja nicht zu erwarten ist, nämlich indem sie dem Staatsanwalt ja sagt, ich bin nicht mehr ihre Schülerin. Das heißt also, ihre Person wird durchaus auch durchleuchtet und steht deswegen auch auf dem Podest, weil man sich als Zuschauer von dem Zeitpunkt dann eigentlich fragt, kann die das eigentlich? Eine Sache, die mich, du verfolgst ja Ferdinand von Schirach ja schon seit längerem, wie wichtig ist bei ihm eigentlich das Verhältnis zwischen realistischer Abbildung von Gerichtssituationen und der Verhandlung moralischer Schuldfragen? Weil die Tatsache, dass da so nach x-beliebigen Beweise aufgeführt werden und es anscheinend von jedem Ort irgendwie eine Kameraüberwachung gibt, bis hin zur Limousine oder den Wetterbericht, das wirkt auch arg an den Haaren herbeigezogen. Gibt es diesen Realitätsanspruch eigentlich auf diese Gerichtsszenen oder geht es eher darum, dass es um Fragen geht, wie man mit Schuld umgeht oder mit Verzweiflung?
Naja, das sind die entscheidenden Fragen bei ihm. Also menschliche Leidenschaften, die vor Gericht stattfinden oder die vor dem Gesetz stattfinden. So, weshalb handeln Menschen so? Kann man Schuld ergründen? Gibt es Gerechtigkeit? Nein, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt ein Gesetz, es gibt ein Recht. Wir haben nichts anderes als die Strafprozessordnung. Seine Erzählung, seine Romane und auch die Fernsehfilme handeln immer von der Frage von Schuld, Sühne, Verstrickung, Verlangen, oft Erotik, Hass, ne? Also die großen menschlichen Leidenschaften und Sünden und Lässlichkeit, das wird bei ihm verhandelt. Theaterstücke hat er übrigens auch geschrieben. Diese Fernsehfilme, die Gerichtskammerspiele, sind nichts anderes als seine Theaterstücke. Am Ende wird der Zuschauer gefragt und muss sein Gewissen befragen oder nach seiner Einschätzung. Das hat er im Theater gemacht, im deutschen Theater bei einem Stück. Und anschließend wurde immer gefragt, also schuldig oder nicht schuldig? Wie würden Sie entscheiden? Und da gab es interessante, also da ging es um den Fall, dass ein Flugzeug mit Terroristen abgeschossen wurde, weil die Terroristen das Flugzeug das Münchner Olympiastadion steuern wollten, wo 60.000 Leute versammelt waren. Und daraufhin sind, glaube ich, 130 Passagiere, die im Flugzeug waren, ums Leben gekommen. So, und das war ein Fernsehfilm und anschließend gab es erstens eine Diskussion und zum anderen wurde das Publikum gefragt, wie es entschieden hätte. Ne? Und im Theater gab es ähnliche ein ähnliches Drama und auch da wurde das Publikum anschließend befragt. Das macht natürlich den Reiz aus. Es gibt natürlich suggestive Momente bei ihm. Es gibt Spannungsmomente. Dazu gehört eben die am Ende, nachdem Godehard Giese gesprochen hat, die Einreichung einer Aussage, die den ganzen Prozess verändern kann, die eben vorher nicht gemacht wurde, nämlich die Aussage der Frau des Angeklagten.
Das ist ja, Achtung, ein Spiel auf der Klaviatur der Gefühle, denn das ist ja kein Zufall, dass der Christian Tiede ist das, ne? Der Angeklagte, ne? Dass er, der die Rolle auch sehr gut spielt.
Giese spielt die Rolle,
ja. Ja, genau. Ah, okay, so ist das. Genau, also der Rollenname ist dann, ne? Alles klar, gut. Also, Godehard Giese ist der Schauspieler. Du hast ja auch schon hervorgehoben, es ist das erste Mal, dass er einen Redeanteil hat. Er äußert sich vor Gericht nicht. Und nachdem man ihn da reden hört, und vielleicht hat das ja auch damit was zu tun, dass ich selber ein Mann bin, ja, denke irgendwie, okay, das klingt doch alles auch ganz plausibel, was er erklärt, dass er unschuldig ist, man glaubt das. Und dann wird natürlich in letzter Sekunde dieses neue Beweisstück, und jetzt kommt der Spoilerteil, dieses Podcast, der zweite Spoiler nach vorhin, wird ja dann dieses neue Beweisstück, nämlich die Aussage seiner Frau oder Ex-Frau ins Feld geführt, nämlich, dass er ihr gegenüber die Vergewaltigung gestanden hätte. Und das ist jetzt der Moment, wo man sich vielleicht selber ertappt dabei zu sagen, wieso sollte er denn ausgerechnet der Frau, die er betrogen hat, gestehen, dass er die Frau, mit der er sie betrogen hat, vergewaltigt hat. Ne, dass er gegenüber irgendwas sexuelle Gewalt ausgeübt hat. Das ergibt doch irgendwie überhaupt keinen Sinn, denkt man dann. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was von Schirach ja auch bezweckt, dass man dann selber sich hinterfragt, wieso glaubt man eigentlich, dass es nicht stimmen sollte? Ne? Es klingt total unglaubwürdig, aber wieso sollte es denn nicht stimmen?
Ja, also das fragt man sich natürlich. Das wirkt möglicherweise etwas oktroyiert. Andererseits gibt es natürlich solche Aussagen. Also beide Beteiligten haben ihre Partner verloren und sind getrennt von ihren Partnern nach langen Ehen. Und natürlich wird sofort gesagt, naja, die Ehefrau hat dann ist von eigenen Interessen geleitet, lebt in Trennung und es geht natürlich um Unterhalt. Oder also die Schuld sozusagen an der, gibt es glaube ich heute gar nicht mehr, an der Trennung ist natürlich dem Mann zuzuschreiben, der das ja sicher nicht bestreiten würde, aber es geht sehr wahrscheinlich um Unterhalt. Wir erfahren es nicht, denn der Film endet und der Zuschauer muss dann entscheiden. Es schließt sich übrigens eine Dokumentation an, und zwar nach der Ausstrahlung des Films, also der linearen Ausstrahlung am 26. Februar. Bereits jetzt steht der Film in der ZDF-Mediathek und ist dort anzuschauen. Die Live-Ausstrahlung ist am 26. Februar um 22 Uhr. Die Dokumentation wird um 22 Uhr gezeigt, davor der Film.
Ja, ich frage nur ganz kurz nochmal, bevor wir das beschließen. Ich habe mich gefragt, meinst du, dass es von Schirach darum geht, dass man nach Ende des Films darüber nachdenkt, wer Schuld hat, oder dass man sich eher damit beschäftigt, ob man auf Menschen hier hereinfällt oder ob man auf seine eigenen geschlechtsspezifischen Muster der Deutung hereinfällt? Also meinst du, es geht darum, sich zu fragen, sie lügt oder er lügt, oder geht es eher darum, dass man sich fragt, warum man eigentlich einem der beiden mehr glaubt als dem anderen?
Ja, man muss sich selbst befragen, also all seine Erzählungen, all seine Bücher, all seine Stücke handeln davon, dass man sich selbst befragt und über das Rechtssystem nachdenkt, vor allem über Nutzen und Gewinn durch das Rechtssystem und dass man immer die Ambivalenz sieht, ne? Und auch handelt dieser Gerichtsfilm von dem berühmten im Zweifel für den Angeklagten. Auch dazu hat er etwas zu sagen, legt es seinen Akteuren in den Mund. Ich meine, ich weiß nicht, ob er, also am Anfang spricht er eine Einleitung aus dem Off, da hört man die Stimme von Ferdinand von Schirach selbst, und am Ende spricht er sozusagen eine Zusammenfassung oder gibt noch etwas zu bedenken. Das ist also im schönsten Sinne, pädagogisch oder gibt einem eine Hausaufgabe oder viel zu denken. Und man denkt tatsächlich darüber nach, und was bei Schirach typisch ist, dass er seine Stücke dem Publikum anheimgibt, sodass sie dann im Foyer oder wenn sie nach Hause gehen oder mit Leuten, die das Stück gelesen haben, mit anderen darüber diskutieren. Ich habe bei fast jedem seiner Bücher, wenn ich wusste, dass jemand das gelesen hat oder das Stück entweder gesehen hat oder gelesen hat, auch das wird möglicherweise noch als Buch erscheinen. Ich habe immer mit den Leuten darüber gesprochen, was die Konklusion ist oder welche Auffassung sie sind, weil natürlich einerseits die Schuldfrage gestellt wird und man das gern wissen möchte. Ferdinand von Schirach weiß es aber möglicherweise selbst nicht, sondern er konstruiert diese raffinierten Fälle und diese moralischen Fragen. Und das andere ist natürlich, wie man sich selbst dazu verhält und warum man so urteilt, wie man urteilt. Und das finde ich, also ich finde nicht, dass das brillante Filme sind, so wie Gerichtsfilme, auch von Alfred Hitchcock, viele berühmte Gerichtsfilme. Ich denke auch zum Beispiel an Eine Frage der Ehre mit Jack Nicholson. Das sind keine kunstvollen ästhetischen Konstrukte, sondern das sind Filme, die wirklich von Gerichtsprozessen handeln und von den Spitzfindigkeiten und Überraschungen, die es gibt. Und insofern ist das ein ungeheuer wirkungsvoller Film.
Also eine ganz klare Empfehlung von Arne Wielander, der sich schon sehr intensiv mit Ferdinand von Schirachs Werken auseinandergesetzt hat. Und wie du gesagt hast, jetzt schon in der Mediathek und ab 26. Februar dann im ZDF.
Ja, so ist es. Dann bis zur nächsten Sendung und schauen Sie, sie sagt, er sagt. Dankeschön.
Bis bald. Tschüss.